Deutschlandfunk, Kultur heute.
Wir schauen heute wieder nach Cannes, diesmal aber nicht auf den Wettbewerb der Filmfestspiele, sondern auf die Filme der Nebenreihen. Außerdem ein Rückblick auf das diesjährige Theatertreffen in Berlin und wir beschäftigen uns mit dem Thema, welche Wirkung Stimmen bei künstlicher Intelligenz haben. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen. Zuerst zu einer der wahrscheinlich meistgespielten Opern überhaupt, Tosca von Giacomo Puccini. Gestern Abend hatte eine Neuinszenierung des ungarischen Regisseurs Kornél Mundruczó Premiere an der Bayerischen Staatsoper in München. Eine Premiere im zweifachen Sinn, denn nach Bartok, Wagner und Janáček ist es das erste Puccini-Werk, das Mundruczó inszeniert. Der historische Hintergrund in Tosca ist der Sieg Napoleons über die Habsburger in der Schlacht von Marengo im Juni 1800 bei Turin. Und die politischen Wirren und Intrigen wirken sich ziemlich verhängnisvoll auf die Liebe der Sängerin Floria Tosca zum Maler Mario Cavaradossi aus, der vom Polizeichef Scarpia festgenommen und gefoltert wird. Unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs war gestern Abend bei der Premiere. Herr Fuchs, Puccini hat die Handlung ja sehr genau beschrieben, bis auf den Tag genau, und er macht auch exakte Ortsangaben. Das ist dann nicht so ganz einfach für ein eigenes Regiekonzept. Jetzt hat Mundruczó den Tosca-Stoff mit der Geschichte des italienischen Filmregisseurs Pier Paolo Pasolini verbunden. Ging das zusammen? Hört sich schon kompliziert an.
Ja, und da ist eigentlich die Antwort schon drin. Das geht natürlich nicht zusammen. Also es geht bei dem eben extrem gut gebauten Stück Tosca nicht zusammen, dass man da was drüber legt, beziehungsweise meistens geht sowas nicht auf. Und wenn man dann das so verschachtelt auch noch denkt und so unklar zum Teil einfach inszeniert wie Mundruczó, dann ist es schon ein Problem. Wobei ich sagen muss, wenn man so einzelne Bilder sich anschaut und auch in der Aufführung gestern so momenthaft auf die Bühne blickt, auf dieses wahnsinnig aufwendige Bühnenbild, auf einen Film, den Pasolini dreht, die 120 Tage von Sodom, wo es auch eine veritable Orgie etwa gibt. Und dann kommen die Roten Brigaden irgendwann. Und so ganz verschiedene Ebenen, die da so hineinrauschen, denkt man momenthaft, oh, das ist schon sehr stark, das ist irgendwie plausibel. Aber wenn man ein bisschen nachdenkt oder das Ganze zusammenbringen will, geht es halt hinten und vorne nicht auf. Es ist auch nicht so, also es ist irgendwie ist Cavaradossi Pasolini, aber das wird nicht durchgezogen oder zumindest ist die Erzählhaltung nicht klar. Also man denkt immer wieder, aus welcher Perspektive diese Story eigentlich uns der Regisseur nun erzählen will. Und das ist das große Manko. Es gibt viele Schauwerte, viele einzelne schöne, starke Bilder wirklich, aber als Gesamtkonzept zur Tosca geht es wirklich nicht auf.
Das Tolle ist ja, dass Tosca tolle Musik, tolle Arien hat. Gerade die Sängerin der Tosca, die muss sich natürlich dann aber auch immer an Maria Callas messen lassen. Wie legt die Sopranistin Eleonora Buratto die Rolle an?
Das ist ja ein Rollendebüt und ich fand, dass sie am Anfang noch ein bisschen brauchte, um in diese Partie hineinzukommen. Es wurde dann aber, also ich meine, es ist ja eine sehr große Stimme und die hat entsprechend den Raum auch ganz toll gefüllt. Wir hören sie mal in einem fast allen Hörerinnen und Hörern, die mit Musik zu tun haben, bekannten Stück Vissi d'arte. Ja, das hörte sich so ein bisschen wobbelnd vielleicht jetzt noch an, aber ich glaube, das liegt daran, dass das ein Generalprobenmitschnitt ist. Das war in der Premiere schon besser. Ganz stark war der Scarpia, der Bösewicht Ludovic Tézier. Das war wirklich fantastisch, während wir mit dem Cavaradossi selber, / Pasolini, Charles Castronovo doch ein paar Schwierigkeiten hatten, ich zumindest. Also diese Stimme hat noch nicht, finde ich, oder vielleicht wird sie es auch nie haben, aber sie hat noch nicht die Kraft, das Ausmaß einfach, um diese Partie wirklich vollgültig bewältigen zu können. Die Geschichte, was wir gerade gehört haben, das Vissi d'arte, das sind übrigens so Momente, wo dann auch die Personenführung, das muss man der Inszenierung schon zugute halten, stark ist, wo so Einzelmomente sind, die einen dann sehr, sehr berühren, aber kurz danach hat man dann eben wieder allerlei szenischen und intellektuellen Heckmeck.
Die musikalische Leitung hatte der Italiener Andrea Battistoni. von dem es schöne Fotos im Netz gibt und der für sein Alter von 37 Jahren schon beeindruckend viel gemacht hat. Hat er trotzdem die Frage, diese dramatische Musik im Griff?
Auch das fand ich sehr wechselhaft. Es gab ein paar Buhs zur Pause. Dann gab es ganz vehement noch, als er eigentlich schon anfangen wollte, weiter zu dirigieren, gab es dann noch ein Bravo, mit gefolgt vom großen Applaus. Also man könnte so schön sagen, ein umstrittenes Dirigat. Ich finde, dass hier die Schwierigkeit ist, das zerfällt irgendwie. Es gibt da sehr auch eben diese Einzelmomente, die sehr, sehr schön sind. Vieles ist aber wahnsinnig schleppend dirigiert, was dann auch für die Sängerinnen und Sänger zu einem Problem wird. Manches ist plötzlich unvermittelt sehr, sehr laut und kantig, wobei das passt schon, so kann man ja Tosca machen. Das ist hier ein raues, grobes und kantiges Stück. Aber insgesamt, muss ich sagen, fand ich das auch so eine gestückelte Interpretation. Ich habe das nicht ganz verstanden, ob er so impulsiv aus dem Moment heraus jeweils das Ganze musikalisch inszenieren wollte oder ob dahinter wirklich ein ausgedachtes Klangkonzept stand. Wenn man so möchte, passt das aber ja auch zur Inszenierung. Also auf den Punkt gebracht, es ist diese Tosca in München hat eine alte Produktion von Luc Bondy abgelöst, mit der man nicht glücklich war. Mit der neuen wird man es leider szenisch und orchestral, finde ich, auch nicht wirklich.
Ja, schade. Kornel Munduzzo hat an der Bayerischen Staatsoper in München Puccinis Tosca inszeniert. Jörn Florian Fuchs hat sich das für uns angeschaut. In Berlin ging gestern das 61. Theatertreffen zu Ende. Rund 3 Wochen lang wurden am Haus der Berliner Festspiele, an der Schaubühne und anderen Spielstätten die 10 bemerkenswertesten Inszenierungen der letzten Monate gespielt. Was das Festival so besonders und tatsächlich einzigartig macht, ist die Auswahl nicht durch ein Kuratorenteam, sondern durch Theaterkritikerinnen und Kritiker. Das Publikum jedenfalls lässt sich darauf gerne ein. Die Auslastung lag dieses Jahr bei 99,95%. Die neue Leiterin des Theatertreffens, Nora Hertlein-Hall, hatte im Vorfeld angekündigt, dass die Auswahl in diesem Jahr besonders vielfältig sei. Unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt resümiert und weiß auch, wer welchen Preis bekommen hat.
Wenn das Theatertreffen ein Seismograf dafür ist, wie es um das deutschsprachige Theater steht, muss man sagen, ausgezeichnet. Einen derartig bunten Strauß aus sinnlicher Ästhetik, Spitzenschauspiel, großen Lebensfragen, Gesellschaftspolitik und sogar Spaß hat es lange nicht beim Theatertreffen gegeben. 2 Abende werden am frenetischsten gefeiert. Das ist die gewaltige Antikenüberschreibung Laios von Roland Schimmelpfennig in der Regie von Karin Bayer am Schauspielhaus Hamburg, in der Lina Beckmann allein auf der Bühne die Geschichte von Ödipus Vater zum Leben erweckt und dabei zu Dutzenden Figuren mutiert. Eine monströser als die andere.
Schlaf mit mir, in meinen Adern fließt das Blut des Drachentöters.
Was ist Freiheit? Was ist Demokratie? Was ist Wahrheit? Und wer erzählt die Geschichte? Man hängt Beckmann 1,5 Stunden an den Lippen und das ist noch viel zu kurz. Und dann ist da die gewiefte Satire, die Hundekot-Attacke von der niederländischen Gruppe Wunderbaum, die das Theaterhaus Jena leitet. Der Abend nimmt die titelgebende Attacke eines Choreografen, der 2023 eine Kritikerin mit den Exkrementen seines Dackels beschmierte, derart intelligent und komisch zum Anlass fürs Hinterfragen des Theater- und Medienbetriebs, dass man der Pseudo-Doku fast auf den Leim geht. Das Ensemble, heißt es da, sucht nach einem Stoff, um die überregionale Kritik in die Provinz zu locken. Was wäre da besser als das Skandalthema des Jahres, die Hundekot-Attacke? Welch herrliche Ironie, dass Jena damit zum ersten Mal zum Theatertreffen reist, den Dreisat-Preis gewinnt und der Schauspieler Nikita Buldirski auch noch mit dem Alfred-Kerr-Darstellerpreis ausgezeichnet wird. Der Abend ist keine Abrechnung mit der Kritik, sondern enthält sogar eine Verbeugung vor der lokalen Presse, die ohne Ruhm und Ehre ihren Job macht, wie Buldirski rappend in den Saal schleudert.
Da drüben vor dem Holzmarkt ist eine kleine Redaktion, die hier schon lang Support macht. Riesendank geht an Jörg Bachmann von der OTZ, regulärer Gast in unserer leeren Pressekonferenz. Sie rast die quer durch die Provinz, jede Story hier ist echt. Keine Ahnung, auch die Fotos macht sie selbst.
Durchgefallen sind in Berlin nur 2 Abende. Der verkitschte Traumatanz Extra Life von Giselle Vienne aus der freien Szene und der dröge, pseudo-bäckische Macbeth von Johann Simons aus Bochum. Das Rahmenprogramm der neuen, sympathischen Festivalleiterin Nora Hertlein-Hall befremdet allerdings. Dass es deutlich geschrumpft ist, geschenkt. Hertlein-Hall hatte nur wenige Monate Vorbereitungszeit und wenig Geld, da die Bundeszentrale für politische Bildung nicht wie sonst finanziell unterstützt. Thomas Krüger, der Leiter der Bundeszentrale, begründet das mit einem anderen Projekt der Festspiele, das stattdessen gefördert werde. Allerdings war das Rahmenprogramm zuletzt auch inhaltlich fragwürdig. Erst schaffte man den renommierten Stückemarkt ab, dann folgten misslungene Agitprop-Veranstaltungen. Hertlein-Hall hat nun eine arg rührselige Rede mit Orchesterbegleitung von der Aktivistin Luisa Neubauer neu aufgelegt. Und eine abgehobene internationale Diskussion über den Kulturkampf von rechts ins Programm genommen, die mit AkteurInnen der Metropole über Kämpfe spricht, die in der Provinz geführt werden. Thomas Krüger, als Diskutant geladen, spricht es aus. Die Solidarität mit der Provinz fehlt.
What is not represented here are cultural actors from the non-urban spaces. Many of them experience pressure, lack of solidarity and integrity.
Und die Kulturstaatsministerin Claudia Roth hatte schon bei der Festivaleröffnung gemahnt.
Gerade die kleineren Theater in ländlichen Räumen brauchen die Solidarität ihrer großen Brüder und Schwestern in den Städten. Sie brauchen unsere Solidarität.
Und auch das eine verpasste Chance. Das Theatertreffen nimmt die Jenaer Inszenierung über die Attacke auf eine Kritikerin nicht als Steilvorlage, um über den Stand der Theaterkritik zu diskutieren. Welcher Ort könnte dafür passender sein als ein Festival mit KritikerInnen-Jury? Trotzdem, eine Verbesserung zum letztjährigen Leitungsteam ist das allemal. Eine Internationalisierung des Festivals ist erst einmal vom Tisch und auch die Abschaffung der KritikerInnen-Jury. Die gute Kunst ist da, fehlt nur noch das, was das Festival lange ausgemacht hat. Die bissige Diskussion über Theater, Kritik und Gesellschaft.
Barbara Behrendt über das diesjährige Theatertreffen in Berlin, das gestern zu Ende ging. Die Filmfestspiele in Cannes dauern noch bis zum Wochenende. Über den Wettbewerb und die dort gezeigten Filme haben wir in den letzten Tagen immer wieder gesprochen. Heute schauen wir mit unserem Filmkritiker Rüdiger Soßland mal auf die interessantesten Produktionen der Nebenreihen. Da läuft zum Beispiel in der Sparte Un certain regard der Film The Damned, also Die Verdammten. Es geht um den amerikanischen Bürgerkrieg, der auch heute, 160 Jahre später, immer noch sowas wie das US-amerikanische Urtrauma ist und der Fluchtpunkt für die Identität vieler Amerikaner. Rüdiger Soßland, Sie sind in Cannes und haben The Damned gesehen. Erzählt der Film auch etwas, das denkt man, glaube ich, wenn man das so hört, über die Vereinigten Staaten heute?
Ja, in einem gewissen Sinn tut das ja tatsächlich auch jeder historische Film, etwas über die Gegenwart zu erzählen. So ganz direkt macht er das nicht. Das liegt auch an der Methode des italienischen Regisseurs Roberto Minervini, der seit langer Zeit schon in den USA lebt und da sehr gut verbunden und verwurzelt ist. Der Minervini kommt vom Dokumentarfilm her und er hat Dokumentarfilme gemacht, zum Beispiel über das Leben Schwarzer in den Südstaaten, aber auch über Weiße, arme Weiße, die gewissermaßen den Kern des rassistischen Amerika bilden. Er zeigt die dann in einem anderen Film, zum Beispiel bei Schießübungen und solchen Sachen. Und diese Erfahrungen, die gehen ein in den Spielfilm, den er jetzt gemacht hat, The Damned. Es geht hier vor allem um die missliche und miserable Lage der einfachen Soldaten in dem Krieg. Es geht um die Brutalität des Krieges. Der US-Bürgerkrieg war ja der erste moderne Krieg. Es geht nicht so sehr direkt um die Verhältnisse heute.
Gezeigt wird auch, das wird sicher viele interessieren, der letzte Film des vor 2 Jahren gestorbenen Regisseurs Jean-Luc Godard. Der ist nur 18 Minuten lang. Worum geht's?
Ja, es ist genau genommen ein zweigeteilter Film. Das ist dann insgesamt ein bisschen länger. Die wurden hintereinander gezeigt. Der zweite Film ist ein Jahr früher aufgenommen worden, während der allerletzte Film von Godard, Szenarios, dann wirklich mit einem Bild endet, wo Godard am Tag seines Todes, es war ja ein Freitod in der Schweiz, am Tag vor seinem Tod auf dem Bett sitzt und ein Stück liest, was dann auch im Film wir vorher schon gesehen haben. Und dann sagt er, okay, so wie ein Filmemacher, ein Regisseur es eben sagt, wenn eine Einstellung im Kasten ist. Und dieses okay ist wirklich das letzte Wort des lebenden Godard im Kino. Es ist ein Abschied, der zu Godard passt, fast mit einem Augenzwinkern möchte man sagen, gleichzeitig sehr, sehr berührend, nicht nur für die, die richtige Hardcore-Fans von Godard sind.
Ungefähr doppelt so lang, also 40 Minuten, jedenfalls nach meiner Rechnung. Das, was ich gesehen habe, ist der Film des französischen Regisseurs Léos Carax mit dem Titel C'est pas moi. Von Carax ist immer wieder zu lesen, er sei eigentlich der legitime Nachfolger von Godard. Ich glaube, Sie sehen das ähnlich. Was heißt das für diesen Film?
Ja, ich sehe das ähnlich. Das ist ein sehr persönlicher Film auch, bei dem auch Carax zu sehen ist, tatsächlich auch auf dem Bett liegend. Das würde ich jetzt nicht als Godard-Zitat werten wollen. Es geht eigentlich hier wie bei Godard um Kino als Lebensform. Also darum, dass die Grenzen zwischen beiden verschwimmen und dass das Kino und der Dialog mit alten Filmen, auch mit der Filmgeschichte, aber auch mit dem Gegenwartsfilm, dass das ein Teil des Lebens ist, den man gar nicht trennen kann. Dass das im Grunde eine Form der Ernährung ist, genau wie etwas zu trinken und zu essen. Und gleichzeitig arbeitet Carax hier auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Er spielt ja auch mit diesem C'est pas moi, das erinnert ein bisschen an Rimbaud, Ich ist ein anderer. Er spielt also damit, wie weit Filme, Autorenfilme, narzisstisch sind, Ego-Trips sind. Das sind sie nicht und sie sind es auch bei Carax. Sie sind es in diesem Film vielleicht etwas weniger, weil es sogar offen ausgestellt ist, dass es um ihn selber geht. Seine Tochter kommt vor, seine Frau, seine Vorlieben. Gleichzeitig geht es darum, eine ganze Landschaft zu zeigen, die Denklandschaft. In Form eines Bewusstseinsstroms tauchen wir ein als Zuschauer in ja, gewissermaßen den Geist und die Seele von Carax. Das ist auch sehr berührend. Das ist aber auch sehr lustig, weil Carax sehr witzige Filme macht. Und man kann also an der Reaktion des Publikums ablesen. In Cannes gab es wirklich 20 Minuten stehenden Applaus im Kino. Das ist so einer der großen Hits des diesjährigen Festivals und ein richtiger Liebling der Leute.
Jetzt wird ja im Wettbewerb schon über die Rückkehr des Genre-Kinos gesprochen. Gibt es davon auch was in den Nebenreihen? Spiegelt sich das da auch wieder?
Ja, das gibt es tatsächlich genauso in den Nebenreihen. Ich möchte mal zwei Filme kurz nennen. Das eine ist ein französischer Debütfilm, Le Royaume von Julien Colonna. Das ist ein Gangsterfilm, der dieses Genre Gangsterfilm mit Motiven des Coming of Age, des Erwachsenwerdens und der Desillusionierung verbindet. Und der erzählt von einem 16-jährigen Mädchen aus ihrer Perspektive auch, die in so eine richtig harte Männerwelt hineingeführt wird, einfach weil sie ihren Vater trifft. Sie wird an einen Ort gefahren, den sie nicht kennt. Da sind dann nur Männer. Und wir Zuschauer erfahren allmählich, was das Mädchen schon weiß. Der Vater ist ein Mafia-Boss, der wird seit 30 Jahren gesucht, ist untergetaucht. Und sie will eigentlich ein paar schöne Tage und der Vater mit ihr verbringen. Die gehen fischen, die kochen zusammen. Aber dann kommt das Verdrängte zurück, nämlich ein Gangsterkrieg. Der Vater wird verfolgt und wir merken schon, das wird ein Abschied für immer werden. Es ist vor allem aber der Desillusionierungsprozess dieser jungen Frau und es ist gleichzeitig ganz hervorragend gefilmt, weil wir als Zuschauer ihre Perspektive teilen, aber auch allmählich diesen Vater, der ganz viele Sachen tut, die man nicht gutheißen kann, weil wir ihn trotzdem verstehen, vielleicht sogar lieben, genau wie die junge Hauptfigur. Und das muss ein Film überhaupt erstmal leisten. Im Grunde gibt es nichts Besseres, als wenn Kino es leistet, dass wir selbst im Film für ein paar Stunden unsere Grenzen überschreiten können.
Rüdiger Suchsland aus Cannes. Am Samstag schauen wir dann nochmal auf die Nebenreihen. Gestern haben wir in dieser Sendung darüber berichtet, dass das Softwareunternehmen OpenAI, das auch ChatGPT entwickelt hat, eine von insgesamt 5 Stimmen für ChatGPT nicht mehr einsetzen will. Sie ähnelt zu stark der von Schauspielerin Scarlett Johansson. Johansson hatte schon vor mehr als 10 Jahren eine KI-Stimme im Film Her gesprochen und will nun auch gerichtlich gegen OpenAI wegen dieser Ähnlichkeit vorgehen. Für die Schauspielerin ein Ärgernis, aber der Fall lenkt die Aufmerksamkeit auch darauf, warum eine bestimmte Stimme überhaupt eingesetzt wird. Denn sie übertragen, also Stimmen, durch ihren spezifischen Klang ja auch nonverbale Botschaften. Und Studien belegen, dass Menschen sich über die Stimme ein Bild von einer Persönlichkeit machen. Warum das in diesem Fall nicht ganz unproblematisch ist, vor allem in Bezug auf das Frauenbild, erklärt Katharina Wilhelm.
In der vergangenen Woche stellte OpenAI Updates rund um den Chatbot ChatGPT vor. Beeindruckend unter anderem, wie flüssig und natürlich der Bot mittlerweile mit den Usern und Userinnen sprechen kann und dass er es schafft, mit unterschiedlichen Intonationen beispielsweise eine Geschichte vorzulesen.
Once upon a time, in a world not too different from ours. Once upon a time, in a world not too different from ours.
Für Aufmerksamkeit und auch ein bisschen Spott sorgte dabei vor allem die weibliche Stimme namens Sky, die hier zu hören ist.
The announcement is about me? Well, color me intrigued. You've got me on the edge of my, well, I don't really have a seat, but you get the idea.
weil sie zuweilen freundlich bis sehr sexy rüberkommt, meint beispielsweise Comedian Desi Liddick in der Daily Show.
You can really tell that a man built this tech.
Die ist doch klar von einem Mann programmiert. Sie hat alle Infos dieser Welt, aber sie scheint zu sagen, ich weiß gar nichts.
I don't know anything. Teach me, Daddy.
Einige Internet-User meinten, die Stimme ähnele zudem der Schauspielerin Scarlett Johansson. Diese hatte 2013 im Film Her eine künstliche Intelligenz namens Samantha vertont. Der Plot des Films? Ein Mann, gespielt von Joaquin Phoenix, verliebt sich in diese künstliche Intelligenz.
Hi.
Hi, I'm Samantha.
Good morning, Theodore.
Good morning.
You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed?
Yeah, you're too funny. Wish I could touch you.
How would you touch me?
Offenbar ist der Vergleich nicht zu weit gegriffen, denn nun hat sich auch Scarlett Johansson selbst geäußert. In einer Erklärung, die am Montagabend veröffentlicht wurde, sagte Johansson, dass OpenAI-Chef Sam Altman sie letzten September gebeten habe, darüber nachzudenken, eine der Stimmen für ChatGPT zu werden. Sie habe das Angebot aber abgelehnt. Nun hätte sie von Freunden und Familienmitgliedern gehört, dass die ChatGPT-Stimme sehr nach ihr klingen würde. Ihre Anwälte hätten die Firma kontaktiert und gebeten, die Stimme zu löschen. Sky ist eine von 5 Stimmen, die das Unternehmen anbietet. Es gibt noch Breeze, Cove, Juniper und Amber.
Hey, it's great to meet you. How's your day going?
Hi there. I just want to share how thrilled I am to work with you. Hey, I'm ready to hit the ground running.
Sky ist seit Montag nicht mehr verfügbar. OpenAI schreibt auf X, früher Twitter, man pausiere diese Stimme erst einmal. In dem Post heißt es weiter, bei Sky handele es sich nicht um eine Nachahmung der Schauspielerin Scarlett Johansson, sondern gehöre einer anderen professionellen Schauspielerin, deren Name man aber aus Gründen der Privatsphäre nicht nennen wolle. Sie sei in einem Casting ausgewählt worden. Stimmen können mit Hilfe von KI mittlerweile sehr leicht kopiert werden. Erst kürzlich hat eine Gruppe von Schauspielern die KI-Firma Lovo verklagt. Das Unternehmen soll ihre Stimmen ohne Erlaubnis verwendet haben.
Katharina Wilhelm über die Softwarefirma OpenAI und die KI-Stimmen. In den Kulturmeldungen mit Henning Hubert geht es jetzt nochmal um die Filmfestspiele in Cannes. Einem Film, in dem es um Donald Trumps Aufstieg im Immobiliengeschäft geht, droht nun eine Klage.
Gestern hatte im Spielfilmwettbewerb von Cannes The Apprentice, der Lehrling, Premiere. Die Filmbiografie über den jungen Donald Trump zeigt, wie dessen Immobiliensystem funktioniert hat. Sie wurde bejubelt. Der echte Donald Trump will nach einem Bericht von Variety gegen den Film vorgehen. Das Branchenmagazin zitiert dessen Sprecher so: Wir werden eine Klage einreichen, um gegen die eklatant falschen Behauptungen dieser angeblichen Filmemacher vorzugehen. Es geht vor allem um eine Schlüsselszene, in der Trump seine erste Ehefrau Ivana vergewaltigt. Dazu sagte der iranisch-dänische Regisseur Ali Abbasi in Cannes, das ist bekannt, dazu hat sie sich unter Eid geäußert. Tatsächlich hatten die Vergewaltigungsvorwürfe im Scheidungsprozess eine Rolle gespielt. Ivana Trump hatte diese allerdings später zurückgenommen. Seit gestern Abend ist auch klar, dass in Cannes Filmemacher Wim Wenders geehrt wird, auch wenn er diesmal gar nicht mit einem Film im Wettbewerb um die Goldene Palme antritt. Es ist die ökumenische Jury der kirchlichen Filmorganisation, die Wenders für sein Lebenswerk auszeichnet. 40 Jahre nach der Auszeichnung dieser Jury für Paris, Texas, wofür Wenders damals auch die Goldene Palme bekam. Wenders habe es im Laufe seiner Karriere verstanden, das Unsichtbare sichtbar zu machen, heißt es zur Begründung. Mit seiner Kamera habe er unsere gemeinsame Menschlichkeit eingefangen und in seinen Spiel- und Dokumentarfilmen den heiligen Teil seiner Figuren sichtbar gemacht. Außerdem versuche er mit der Gründung seiner Wim Wenders Stiftung Leidenschaft und Liebe für die Filmkunst an künftige Generationen weiterzugeben. In 2,5 Wochen ist die Wahl zum Europäischen Parlament. Außerdem gibt es dieses Jahr viele Kommunal- und 3 Landtagswahlen. Das Ergebnis durch Wahlaufrufe beeinflussen will zum Beispiel der Bundesverband der Ernährungsindustrie mit seinem Wahlslogan »Schneid dir nicht ins eigene Fleisch«. Seit seiner gestrigen Pressemitteilung ist auch der Deutsche Kulturrat aktiv. Als Spitzenverband der Bundeskulturverbände fordert er, keine Partei zu wählen, die das Ziel habe, die Demokratie abzuschaffen. Die Begründung von Geschäftsführer Olaf Zimmermann, die Gefahr sei groß, dass erstarkende rechtspopulistische oder rechtsextreme Parteien Kunst und Kultur in ihrem Sinne zu vereinnahmen und zu gestalten versuchen. Deshalb warnt Olaf Zimmermann wörtlich, ist es so wichtig, dass demokratische Parteien in der politischen Verantwortung bleiben.
Das waren die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. Außenministerin Annalena Baerbock ist heute Morgen nach Kiew gereist. Ein Thema in den Informationen am Abend mit Friedbert Meurer. Außerdem mehr zum Prozessauftakt in Frankfurt gegen Prinz Royce und die Reichsbürger. Damit geht Kultur heute zu Ende. Die Stimme am Mikrofon gehörte Anja Reinhardt.